Wir führen nicht Krieg dem Fleisch nach. Wir betrachten das Kapitel 10 des 2. Korintherbriefes. Liebe Brüder und Schwestern in Christus Jesus, wir treten in einen neuen Abschnitt des 2. Korintherbriefes ein. Man könnte die Kapitel 10 bis 12, Vers 13, überschreiben mit die Entlarvung der trügerischen Arbeiter durch die Offenlegung ihres fleischlichen Verhaltens. Oder Paulus verteidigt und rechtfertigt sein Verhalten, jedoch nicht um seinetwillen, sondern zur Auferbauung der Heiligen. Die Korinther haben sich nach dem unter Tränen geschriebenen, scharf ermahnenden Brief des Apostels Paulus, 2. Korinther 2, Vers 4, zwar geändert, aber nun bedarf es der Aufarbeitung, damit sie die Versöhnung, diese spezifisch paulinische Botschaft und sein daraus folgendes Handeln auch vollends verstehen mögen und nicht mehr wieder einer Gruppe von Juden und griechischen Judaisten, die den auferbauenden Dienst des Paulus einzureißen drohten, sowie anderen fleischlichen griechischen Idealen wie der Redekunst und einer sportlichen äußeren Erscheinung anheimfallen. Die Korinther hatten auch das sanftmütige Auftreten des Paulus während seiner zweiten Anwesenheit, die für den Apostel in großer Betrübnis verlief, missdeutet, als hätte er keine Vollmacht, Zucht zu üben, weshalb sie ihm wenig Wertschätzung entgegenbrachten. Der Apostel schreibt in Vers 1, ich selbst nun, Paulus, spreche euch zu, durch die Sanftmut und Lindigkeit des Christus, der ich von Angesicht zwar demütig bei euch war, abwesend, aber mutig gegen euch bin. Am Anfang des Kapitels spricht Paulus betont von sich selbst, denn es geht um ihn, um sein Verhalten gemäß seinem Evangelium. Er tut es aber nicht um seinetwillen, sondern damit Christus Gestalt in den Korinthern gewinne. So spricht er ihnen nun wieder durch die Sanftmut und Lindigkeit des Christus zu, mithin in aller Demut, wie bei seinem letzten Besuch in Korinth. Er ruft ihnen die Gesinnung Christi Jesu ins Gedächtnis, um die Stolzen und Herrischen, die zugleich meinen, ein Apostel müsse stark und machtvoll auftreten, auf diese Weise zurechtzubringen. Christi Selbsterniedrigung wird von den Seinen nachvollzogen, indem sie andere in Demut sich selbst für überlegen erachten und nicht das Ihre, sondern das des Anderen suchen. Den Gläubigen in der Provinz Achaia und ihrer Hauptstadt Korinth ist nicht klar, warum Paulus so widersprüchlich handelte, nämlich zunächst demütig und darauf per Brief mutig. Was soll man von einem solchen Mann halten? Nun, er wird mutig sein und seine Vollmacht als Apostel ausüben. Sein Anliegen ist aber die Auferbauung der Heiligen, ihre Umgestaltung von fleischlich Gesinnten zu geistlich gesinnten Menschen und nicht der Ausschluss der noch Fleischlichen aus der Gemeinde. Und des Paulus demütiges Auftreten zeugt keinesfalls von Schwachheit oder Feigheit, sondern vom Geist der Versöhnung seinen Gegnern gegenüber, von der erziehenden Gnade und der auferbauenden Liebe. Darum sagt Paulus in Vers 2, ich flehe jedoch, wenn ich anwesend bin, nicht mutig sein zu müssen. Im Vertrauen darauf, dass ich damit rechne und wage, gegen etliche aufzutreten, die uns als solche einschätzen, die nach dem Fleisch wandeln. Es ist sein Gebet und Flehen, dass es ihm erspart bleiben möge, Zucht ausüben zu müssen. Geistlich Wandelnde haben sie nicht nötig. In 1. Korinther 4,21 hatte er in Bezug auf die Aufgeblasenen gefragt: Was wollt ihr nun, dass ich mit der Rute zu euch komme oder mit Liebe und dem Geist der Sanftmut? Er darf mithin hoffen, was er in Kapitel 12,21 zum Ausdruck bringt, dass mein Gott mich bei meinem Kommen nicht wieder vor euch demütigen wird und ich um viele trauern müsste, die vormals gesündigt hatten und nicht von der Unreinheit, Hurerei und Ausschweifung umsinnen, die sie verübten. So darf zusammenfassend festgestellt werden, dass Paulus nicht gemäß dem Fleisch, also nach Menschenweise, mal mutig und mal furchtsam, je nachdem, was vorteilhaft zu sein scheint, handelt, sondern stets zur Auferbauung der Glaubensgeschwister. In Vers 3 stellt Paulus klar: Denn wiewohl wir im Fleisch wandeln, führen wir nicht Krieg dem Fleische nach. Im Körper dieses Fleisches befinden wir uns alle, doch fleischgemäß, dem alten Menschentum gemäß, soll die Ausübung unseres Dienstes nicht sein. Er wäre ja dann nicht im Herrn. In fleischlicher Gesinnung, also dem nicht berufenen seelischen Menschen entsprechend, lässt sich sowieso kein geistlicher Krieg führen. Gegen wen kämpfen wir? Gegen niemanden. Weder gegen Menschen noch gegen unsere Hauptfeinde, die bösen Geister, wie Epheser 6,12 es uns sagt. Wir lassen uns in kein Handgemenge mit Fleisch und Blut ein, sondern stehen gegen die Fürstlichkeiten, gegen die Obrigkeiten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit inmitten der Überhimmlischen. Wenn Gott mit allen Menschen versöhnt ist und ihnen ihre Kränkungen nicht anrechnet, 2. Korinther 5,19, begegnen wir ebenso allen im Frieden der Versöhnung. Die Frage ist ganz anders zu stellen: Für was kämpfen wir? Wir wettkämpfen in der Verbreitung des Evangeliums des Apostels Paulus. Philipper 1,27, Philipper 4, Vers 3. Dies ist unser Ringkampf. Es ist unser Glaubenskampf, die Gelegenheiten zur Verkündigung des Evangeliums des Christus wahrzunehmen und uns dabei durch die Widerstrebenden nicht hemmen und durch anscheinend geringe Erfolge, es werden ja nur die Auserwählten berufen, nicht entmutigen zu lassen. Und wie führen wir den Kampf? Wir fechten den edlen Krieg mit den Worten Gottes aus. 1. Timotheus 1, Vers 18. Bewähren uns darin allerdings nur, wenn wir das Wort richtig schneiden. 2. Timotheus 2, 15. Das heißt, sachlich, zeitlich und personell richtig zuordnen und dabei besonders unterscheiden, was Israel betrifft und was uns dagegen angeht, die Glieder der Gemeinde, die Christi Körper ist. Epheser 1, 22, 23. In den Versen 4 und 5a begründet Paulus, warum er nicht Krieg dem Fleisch nachführt. Sind doch die Waffen unseres Krieges nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott, zum Einreißen von Bollwerken, wenn wir Vernunftschlüsse einreißen und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Paulus kämpft eben nicht mit fleischlichen Waffen wie selbstbezogener Vernunft, menschlichen Argumenten, unsachlichen Angriffen, Lügen und Verleumdungen, sondern er benutzt Waffen, die etwas für Gott vermögen. Er gebraucht geistliche Waffen. Er gebraucht das Wort Gottes, denn es ist lebendig und wirksam, sowie schneidender als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Teilung von Seele und Geist, Hebräer 4, Vers 12. Er gebraucht das Wort der Wahrheit, denn die Wahrheit entlarvt die Ungerechtigkeit. Er gebraucht das Wort vom Kreuz, denn dieses erweist sich als Gottes Kraft und macht die Weisheit dieser Welt zunichte. Die Bollwerke, dies sind die Vernunftschlüsse, die vermeintlich klugen Folgerungen, wogegen wir doch glauben sollen und nicht folgern. Die Bollwerke, dies sind die hohen Gedanken, die eigene Weisheit, die Philosophie, die mit dem Wort der Wahrheit nicht übereinstimmen. Ein Bollwerk ist auch die Meinung, das beste Erziehungsmittel für Gläubige sei die Drohung mit dem Zorn Gottes, was allerdings kaum geistliches Wachstum und keinesfalls rechte Gotteserkenntnis hervorbringt. Paulus schreibt in den Versen 5b und 6 weiter: Wir nehmen alle Gedanken unter den Gehorsam des Christus gefangen und sind in Bereitschaft, jeden Ungehorsam zu rächen, wenn euer Gehorsam vollständig wird. Zur geistlichen Kampfführung gehört der Gehorsam. Unser Gehorsam soll ein solcher sein, wie Christus, unser Vorbild, ihn seinem Vater gegenüber in größter Treue und Hingabe vollzogen hat. Wenn wir dem Wort Christi gehorchen, das er durch den Apostel Paulus in der gegenwärtigen heilsgeschichtlichen Verwaltung an die Glieder seines Körpers richtet, dann sind wir treffliche Krieger Christi Jesu. Wir gehören ja ihm, unserem Herrn und Haupt und Retter, und lieben ihn, was sich auch im Gehorsam ausdrückt. Wir leben nicht mehr uns selbst, sondern ihm, der für uns starb und auferweckt wurde. 2. Korinther 5, 15. Paulus erhielt sein Aposteltum, um den Glaubensgehorsam unter allen Nationen aufzurichten. Römer 1, 5 und Römer 16, 26. Wer gehorcht, der bewährt sich. Jeden Ungehorsam aber in Korinth wird Paulus rächen. Und zwar dann, wenn ihr Gehorsam vollständig wird. Das heißt, wenn die Gemeinde auferbaut ist und gehorcht, dann wird Paulus gegen die einzelnen Ungehorsamen mit Strenge vorgehen. Zunächst aber ist die Gemeinde im Evangelium zu festigen und in der Gnade zu kräftigen. Die Versöhnungsbotschaft soll ihr umwandelndes Werk in den Gläubigen getan haben. Das Rächen, wörtlich herausrechten, also aus einem falschen Verhalten heraus berichtigen, besteht in der Ermahnung, bei Ältesten sogar in der Überführung vor aller Augen und im Ausschluss aus der Gemeinde und ist eine scharfe Korrektur zur Zurechtbringung des Übeltäters. Wie uns bekannt ist, wurde der mit seiner Stiefmutter Hurende sogar dem Satan übergeben, damit er am Tage des Herrn Jesus gerettet werde, 1. Korinther 5, 5. Und Hymenäus und Alexander ebenfalls, damit sie erzogen würden, nicht zu lästern, 1. Timotheus 1, 20. Geliebte Geschwister, zurechtbringen, will Paulus die Korinther. Darum fragt er in Vers 7 liebevoll und deutlich: Blickt ihr nur auf das Äußere? Sie haben den Apostel Christi Jesu nach der Schwachheit seines Körpers und nach griechischen Maßstäben nicht vollkommenen Redegewandtheit beurteilt. Paulus schreibt weiter: Wenn jemand meint und sich selbst zutraut, Christus anzugehören, so ziehe er wiederum bei sich selbst dies in Betracht, dass, so wie er Christus angehört, ebenso auch wir. Die Tatsache, Christus anzugehören, berechtigt keineswegs dazu, sich über Paulus zu erheben, der ebenfalls Christus angehört. Darin sind sich alle Heiligen gleich. Des Apostels Widersacher bilden sich aber in ihrer Unbesonnenheit etwas auf ihre Christuszugehörigkeit ein, als seien sie mehr als Paulus, wie aus dessen Worten in Kapitel 11 ersichtlich. Da schreibt Paulus: Worin aber jemand zu gewagt ist, ich rede in Unbesonnenheit, bin auch ich zu gewagt. Hebräer sind sie, ich auch. Israeliten sind sie, ich auch. Abrahams Same sind sie, ich auch. Diener Christi sind sie, ich spreche unsinnig. Ich bin es weit mehr als sie, in Mühen übermäßiger, in Gefängnissen übermäßiger, unter Schlägen überreichlich, oftmals in Todesgefahr. Von den Juden erhielt ich 5x40 Schläge weniger einen, 3x wurde ich mit Ruten gepeitscht, 1x wurde ich gesteinigt, 3x erlitt ich Schiffbruch. Ohne was sich außerdem bei mir zuträgt, das tägliche Überlaufenwerden, die Sorge für alle herausgerufenen Gemeinden. Christus angehören bedeutet mithin nicht, sich mit einem Apostel messen zu können, als hätte man solche Vollmacht und solch einen aufopferungsvollen Dienst wie er. Paulus fährt in den Versen 8 und 9 fort: Denn wenn ich mich noch darüber hinaus auch unserer Vollmacht rühmen sollte, wie der Herr uns zu eurer Auferbauung und nicht zum Einreißen gegeben hat, so werde ich nicht zuschanden werden, damit ich nicht dafür gelte, als ob ich euch durch die Briefe etwa in große Furcht jagen wollte. Paulus könnte sich zu Recht rühmen, denn Christus hat ihm die Vollmacht gegeben, sein Apostel zu sein. Nach Kapitel 13, Vers 10 darf er auch Strenge gebrauchen, gemäß dieser Vollmacht, die der Herr ihm zur Auferbauung und nicht zum Einreißen gegeben hat. Um die Auferbauung der herausgerufenen Gemeinde geht es dem Apostel. Diese geschieht in der Liebe und im Geist der Versöhnung, der Kränkungen nicht anrechnet. Zur Reife in Christus will Paulus die Korinther bringen. In der Gnade, die in Christus Jesus ist und die er auch denen erweist, die ihn missachtet haben, will er die Gläubigen kräftigen. Seine Briefe sind ebenfalls von seiner Vollmacht getragen. Man kann sie nicht abtun, als seien sie nur Schreckschüsse, die zwar Furcht einjagen, denen aber keine strengen Maßnahmen folgen würden. Paulus war in der Zwischenzeit nicht wieder nach Korinth gekommen, und zwar, um die Heiligen zunächst zu schonen. Kapitel 1, Vers 23. Doch dies wird ein Ende haben, wenn die Auferbauung erfolgt ist. Mit den Versen 10 und 11 greift Paulus eine Behauptung auf und stellt klar: Denn die Briefe, so behauptet man, sind zwar gewichtig und stark in der Aussage, aber die Anwesenheit des Körpers ist schwach und das Wort ist für nichts zu halten. Ein solcher ziehe dies in Betracht, derart, wie wir uns als Abwesende durch Briefe im Wort zeigen, solche werden wir auch sein, wenn wir bei euch in der Arbeit anwesend sind. Die Briefe sind gewichtig, weil sie Gottes lebendiges und wirksames Wort sind. Die Briefe sind stark, weil sie die Wahrheit verkündigen. Und das Wort der Wahrheit ist es, das Evangelium Gottes über seinen Sohn, das Paulus aufgetragen ist, das seine Autorität und Vollmacht begründet. Wohl war Paulus in Schwachheit unter den Korinthern gewesen. Er hatte vermutlich keinen athletischen Körper. Und wohl bestanden seine Worte nicht in Philosophie, die doch kraftlos ist, und schöner Rhetorik, was ja alles keinen geistlichen Gewinn bringt. Doch hatten sie durch Paulus die Erweisung des Geistes und der Kraft erfahren. 1. Korinther 2, Verse 3 und 4. Und gewiss war er demütig aufgetreten, und ebenso gewiss erforderte die Sorge um die Korinther, die in der Gefahr standen, vom Evangelium des Paulus abgedrängt zu werden, die Kühnheit und Strenge seines Tränenbriefes, damit sie zur Umsinnung und zum Wachstum in Christus hineingelangten. Aber dennoch ist Paulus nicht doppelzüngig, denn sein zukünftiges Tun wird mit seinen schriftlichen Ankündigungen übereinstimmen. Er werde nicht nochmals schonend vorgehen, schreibt er in Kapitel 13, 2. Lesen wir nun Vers 12. Doch wagen wir nicht, uns selbst zu beurteilen oder einen Maßstab anzulegen nach gewissen Leuten, die sich selbst empfehlen. Sie aber sind unverständig, da sie sich an sich selbst messen und sich den Maßstab an sich selbst legen. Der Apostel beurteilt sich selbst nicht, weil er Christus orientiert dient, dessen allein maßgeblichem Urteil er somit getrost entgegensehen kann. Paulus ist vom Herrn empfohlen, Vers 18. Diejenigen aber, die sich selbst empfehlen, haben sich an sich selbst gemessen und sind auf diese Weise vermessen geworden. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, wo er doch nichts ist, der betört sich selbst. Galater 6, 3. Siehst du einen Mann, der in seinen Augen weise ist? Einem Toren wird mehr Erhofftes erfüllt werden als ihm. Sprüche 16, 12. Wenden wir uns nun Vers 13 zu. Wir wollen uns nun nicht ins Ungemessene rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, dessen Maß Gott uns zuteilt, um auch bis zu euch zu reichen. Da rühmen sich welche ihrer Arbeit unter den Achaiern, die aber Paulus geleistet hat und auch jetzt wieder leistet, indem er die Gemeinden vom fleischlichen Verhalten und von den fleischlichen Leuten wegbringen und sie geistlich auferbauen will. Paulus kann sich zu Recht rühmen, denn Gott, der zumessende Gott, der einem jeden Heiligen auch das Maß des Glaubens zuteilt, Römer 12, 3, hat ihn bis nach Korinth geführt. Achaia gehört zum Wirkungskreis des Apostels Paulus, dem schließlich entsprechend dem ihm enthüllten Evangelium der Unbeschnittenheit alle Nationen als Wirkungsfeld zugemessen wurden. In Vers 14 führt Paulus näher aus, denn wir strecken uns nicht über dieses Maß hinaus, als ob wir nicht zu euch hinreichen würden, haben wir doch andere überholt und sind mit dem Evangelium des Christus auch bis zu euch gekommen. Paulus hat sich also nicht überstreckt, als hätte er gar nicht nach Achaia kommen dürfen. Das Evangelium des Christus, das er ihnen brachte, ist das ihm allein Enthüllte, Galater 1, 12. Durch dieses Evangelium wurden uns jeder geistliche Segen inmitten der überhimmlischen Regionen und alle in Christus liegenden Schätze der Weisheit und Erkenntnis zuteil. Wir wurden allein durch Glauben im Blut Christi gerechtfertigt und zudem durch den Tod des Sohnes mit Gott ausgesöhnt. Durch dieses Evangelium, nicht das der Beschneidung, sondern das der Unbeschnittenheit, wurden wir der herausgerufenen Gemeinde einverleibt, die Christi Körper ist. Und sind wir die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Epheser 1, 23. Paulus schreibt in den Versen 15 und 16 weiter: Wir rühmen uns nicht ins Ungemessene aufgrund der Mühen anderer, haben aber die Zuversicht, wenn euer Glaube gewachsen ist, unter euch, unserem Wirkungskreis gemäß, über die Maßen groß zu werden, um auch über eure Gegend hinaus das Evangelium zu verkündigen, aber ohne uns im Wirkungskreis eines anderen dessen zu rühmen, was schon bereitschlag. Paulus handelt nicht wie seine Gegner, die sich maßlos rühmen, dazu aufgrund der Mühen anderer, sei es des Paulus oder des Apollos. Und er beschränkt sich auf seinen eigenen Wirkungskreis, der nicht unbedingt räumlich zu verstehen ist. Sein Wirkungskreis sind die Menschen aus den Nationen und aus Israel, die seinem Evangelium glauben und somit eine überhimmlische Berufung haben. Und nicht die aus Israel, die Gott dem von den 12 verkündigten Evangelium der Beschneidung und damit dem zukünftig wiedergezeugten und gläubigen Israel zuordnete, das im Königreich der Himmel auf der Erde herrschen und alle Völker zu Jüngern machen wird. Gleichwohl beachtet Paulus auch den räumlichen Aspekt. Er setzte seine Ehre darein, nicht dort Evangelium zu verkündigen, wo Christus schon genannt wird. Römer 15, Vers 20. Angenommen, Apollos hätte vor ihm in Korinth Christus verkündigt, so wäre Paulus nicht dorthin gegangen. Der Apostel Paulus wünscht, unter den Korinthern groß zu werden. Nein, er wünscht, dass das Evangelium des Christus unter ihnen groß werde, sicherlich nicht losgelöst von seiner Person. Indem ihr Glaube wachse, sodass sie seine weiteren Dienste mittragen können. Möge Achaia ein vorbildliches Zeugnis werden, über das man auch anderswo spricht. Und möge es geschehen, dass das Wort Gottes von ihnen aus, Paulus unterstützend, auch anderswo erklinge. Liebe Geschwister, mit den Versen 17 und 18 schließt Paulus den Abschnitt ab. Wer sich aber rühmt, der rühme sich im Herrn. Denn nicht derjenige ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Im Herrn rühmen kann sich nur derjenige, der alle Gedanken unter den Gehorsam des Christus gefangen genommen hat. Aller Selbstruhm kommt ohnehin zum Schweigen angesichts der Gnade, die uns in Gottes souveräner Auswahl zuteil wurde, und der Erkenntnis, dass Gott das Maß des Glaubens und allen Wirkens festlegt und das Wollen wie auch das Wirken hervorruft, wie es ihm wohlgefällt. Wohl rühmen wir uns auch des Herrn, insofern er für uns ist und sich selbst für uns dahingegeben hat. Im Herrn aber kann sich nur rühmen, wer in seinen Dienst genommen und in seine Geistesleitung eingeschlossen ist. Es gilt, sich im Dienst des Herrn zu bewähren als ein trefflicher Krieger Christi Jesu. Eine Selbstempfehlung sagt nichts über die Bewährtheit, sondern es ist so, dass der Bewährte vom Herrn empfohlen wird. Bewährte sind solche, die den Apostel Paulus nachahmen und in der Verbreitung seines Evangeliums mit Eifer den Glaubenswettkampf führen. Des Weiteren solche, die das Wort der Wahrheit richtig schneiden, ich sagte es schon, es also sachlich, zeitlich und personell richtig unterscheiden und zuordnen. Solche, die in den Drangsalen ausharren und nicht schwankend werden. Und solche, die sich in der Gnade kräftigen, die in Christus Jesus ist. Und in der Gesinnung Christi den Dienst der Versöhnung tun, überall bekannt machend, dass Gott mit der Welt versöhnt ist und den Menschen ihre Kränkungen nicht anrechnet. Die Frage ist allerdings, ob die Heiligen den bewährten und vom Herrn empfohlenen erkennen. Haben doch sogar die zugegeben noch fleischlichen Korinther selbst den Apostel Paulus verkannt und seine Demut missdeutet, als sei er nicht vom Herrn beauftragt. Nach der Lektüre des zweiten Korintherbriefs aber haben sie zweifellos am Geist der Versöhnung, in welchem Paulus ihnen begegnete, erkannt, dass er vom Herrn empfohlen ist. Über kurz oder lang wird unser Herr Jesus Christus, aber auch die heute unter uns wirkenden Bewährten, so er sie nicht gerade in weiteren Demütigungen durch Glaubensgeschwister schult, ins rechte Licht rücken. Und wenn nicht hier auf Erden, dann vor seiner Preisrichterbühne, wo ein jeder von uns offenbar gemacht wird. 2. Korinther 5, Vers 10. Möge Gott es uns geben, die zu erkennen und nachzuahmen, die schriftgemäß dienen, die nicht ihre eigene Ehre suchen, sondern nur die Rettung der Auserwählten und die Auferbauung der Gläubigen und die Verherrlichung unseres Gottes und Vaters suchen. Getreu ist er. Er wird sich immer wieder solche Mitarbeiter formen und viele durch sie zur Reife in Christus Jesus führen. Amen.